Ja, wir haben alle viel durchgemacht. Aber wir lieben unser kleines Mädchen nach wie vor. Sie hat tolle neue Freunde, ein tolles neues Haus. Es könnte nicht besser sein. Schließlich ist Riley jetzt 12. Was soll schon passieren?
Hallo Christian, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zu einer neuen Folge von Business Pop Kultur. Wir haben gerade in dem Zitat etwas gehört von Riley und wir werden auch gleich erzählen, was es mit Riley auf sich hat und welche Anknüpfung wir an die Heldenreise vom letzten Mal hiermit vornehmen in dieser Folge. Das wird mit Sicherheit spannend. Und Christian, ich heiße dich herzlich willkommen. Wie startest du in unsere Folge?
Ich starte super. Mir geht's super, weil wir machen heute ein, ich kann es schon mal vorne wegnehmen, einen kleinen Ausflug ins Disney-Universum. Und ich glaube, wir haben schon ganz oft, oder wir haben sie schon unbewusst, haben wir schon den einen oder anderen Ausflug gemacht, haben schon über König der Löwen geredet, haben, glaube ich, einmal über Herkules geredet, aber heute gehen wir mal ganz tief in einen Film rein. Und du hast schon gesagt, ein Zitat von Riley, jetzt könnte ich dich ein bisschen korrigieren. Ganz genau gesagt ist es sogar ein Zitat von Freude innerhalb Rileys. Aber was das bedeutet, da gehen wir gleich darauf ein. Wir reden heute nämlich über den Film Alles steht Kopf. Aber du hast ja gerade schon gesagt, in der letzten Folge haben wir über das Thema Heldenreise geredet. Das heißt, ich werfe den Ball mal zurück. Alles steht Kopf. Wir gehen gleich noch ein bisschen auf ein, von wann der Film ist, worum es in dem Film geht. Aber was hast du zur Heldenreise noch zu sagen? Vielleicht auch im Hinblick auf den Film, mit dem wir uns heute auseinandersetzen.
Zunächst erstmal, also das Zitat ist nicht von Riley, aber es geht um Riley, deswegen habe ich da angeknüpft. Und die Heldenreise, die wir heute besprechen, da geht es im Prinzip ums, ja, um Entwicklung. Entwicklung, die wir alle machen. Und in diesem Fall bei Alles steht Kopf geht es um ein Mädchen, was sich entwickelt aus ja einem kindlichen Alter in die beginnende Pubertät. Ich sage ganz bewusst beginnt, weil damit geht es noch weiter. Und anknüpfend an die Heldenreise möchte ich nochmal sagen, Hörer haben uns angeschrieben oder Hörerinnen auch und haben nochmal gefragt, wo kommt dieses Konzept der Heldenreise hin? Wir haben es in den Shownotes verlinkt, allerdings nicht nochmal gesagt. Und das Konzept der Heldenreise wurde letztendlich von Joseph Campbell in seinem Buch Der Heros in 1000 Gestalten 1949 erstmals beschrieben. Und der hat sich natürlich auf vergleichende Analysen da gestützt nochmal, also hat Märchen und Mythen verglichen aus aller Welt und fand halt heraus, dass es in verschiedenen Kulturen und in unterschiedlichen Zeiträumen immer wieder ja gleiche Muster und Strukturen gibt in den Erzählungen, die wir uns geben. Und das ist ja so ein bisschen der Kern auch unseres Podcasts. Ja, diese Muster, die auftauchen sowohl in Popgeschichte, in Erzählungen, in Musikstücken, in Filmen. Alles das, was wir uns als Menschen erzählen, trägt ja immer eine gewisse Struktur, ein gewisses Muster. Und eins davon schauen wir uns heute an. Ganz spannend, super spannend. Ein wirklich toller Film. Da geht es nämlich um Emotionen und Alles steht Kopf. Der Film ist von 2015 von Disney. Du hast schon gesagt, Christian, du kannst uns, glaube ich, ein bisschen mehr darüber erzählen, was es zum Hintergrund des Films auf sich hat.
Genau, also zunächst mal, ich habe ja schon gesagt, ganz tolle Ausflug, eine ganz tolle Reise, weil ich glaube, ich weiß gar nicht, ich verallgemeine jetzt mal ein bisschen, aber zumindest so aus meiner Perspektive kann ich sagen, wenn ich an Disney denke, dann stecken da ganz viele emotionale Momente dahinter. Also allein so ein Begriff wie Hakuna Matata aus König der Löwen, probier's mal mit Gemütlichkeit, die Schöne und das Biest mit dem Titelsong Aladdin, also wahnsinnig tolle, wahnsinnig emotionale Momente und Emotion steht auch ein bisschen im Fokus von diesem Film. Also Alles steht Kopf, du hast es gesagt, 2015 erschienen von Disney Pixar und im Mittelpunkt des Filmes, die Hauptprotagonistin, ist die kleine Riley, die ist 11 Jahre alt. Und der Film ist, das klingt jetzt erstmal ein bisschen weird, aber ist aus der Perspektive von ihrem Kopf oder was in ihrem Kopf, genauer gesagt, passiert aus, dargestellt. Das heißt, es geht um Emotionen und in dem 11-jährigen Mädchen, da stecken erstmal im Film dargestellt fünf Emotionen drin, die da als Untercharaktere des Hauptcharakters Riley eine Rolle spielen. Das ist nämlich einmal Freude, Wut, Ekel, Kummer und Angst. Und im Film ist es so dargestellt, dass die an so einer Art Kommandozentrale stehen. Also die haben da so ein Pult vor sich mit, weiß nicht, 30, 40 Knöpfen und sehen quasi von der Kommandozentrale, was denn Riley in ihrem Leben so sieht. Und keine Ahnung, da gibt es eine Szene zum Beispiel, da kommt, glaube ich, der Papa mit einer Gabel mit Brokkoli drauf und dann kommt direkt Ekel nach vorne und sagt, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, wir werden vergiftet und springt der direkt dagegen. Oder irgendwann kommt...
Da ist Riley noch sehr jung.
Genau, ja. Ist Riley 11 Jahre alt oder beziehungsweise
nee, das ist ihn jung. Da ist sie noch genau. Im Kleinkindalter.
Ja, genau, das ist so die Zeitraffer am Anfang im Kleinkindalter. Auf jeden Fall im Kindheitsalter gibt es halt eben Riley, es gibt dieses Schaltpult und es gibt diese fünf Emotionen und es ist erstmal alles noch recht simpel dargestellt. Und jetzt, ich werfe den Ball mal gleich weiter, bis wir dann sozusagen an diesen spannenden Punkt kommen, wenn sie 11 wird, da passiert nämlich etwas, was dann sozusagen auch die Haupthandlung des Films wird. Aber am Anfang muss man sich es so darstellen, wie diese Emotionen dargestellt werden, ist noch so ein bisschen einfach. Man könnte auch so ein bisschen sagen, ist so schwarz-weiß. Also Freude ist so, wird so ganz klar als gut dargestellt. Also man will als Zuschauer irgendwie, dass Freude da die Macht über das Pult hat, weil man merkt so, okay, immer wenn Wut an das Pult geht oder immer wenn Kummer an das Pult geht, dann geht irgendwas schief. Oder das heißt, es wird so ein bisschen dargestellt, es gibt so die gute Emotion, das ist Freude. Und die anderen, man weiß nicht, werden eher negativ dargestellt. Das heißt, es ist ein recht simples Bild. Auch dieses Pult an sich wird noch recht simpel dargestellt. Und da würde ich den Ball mal direkt so zurück an oder zurück zu dir geben, weil wir haben ja auch in den vergangenen Folgen, da ging es dann um andere Themen, so wie Gut und Böse, aber haben wir auch dargestellt, dass aus so einer kindlichen Warte heraus die Dinge manchmal noch recht einfach und recht unterkomplex vielleicht auch dargestellt werden. Und ich glaube, genauso ist es auch hier, wenn wir mal Riley mit ihren Emotionen betrachten, oder Andi?
Ja, unterkomplex und gleichzeitig superkomplex. Der Film, der bietet total viele anschauliche Beispiele dafür, wie wir eigentlich von Emotionen gesteuert und bewegt werden. Also wir als Menschen, und Riley ist da als Hauptperson da super anschaulich, und gleichzeitig schauen wir auch immer mal wieder in andere Köpfe rein in diesem Film, an den Kopf des Vaters, der Mutter, also wo auch diese Schaltzentralen da sind, weil das eben etwas zutiefst oder höchst Menschliches ist. Der Film greift also verschiedene Themen aus der Psychologie auf, und unter anderem sind das die Emotionen, diese fünf Basisemotionen, die du genannt hast, ja. Also was soll man sagen? Die sitzen halt in unserem Kontrollzentrum. Und wenn Emotionen im Kontrollzentrum an dieser Stelle sitzen, dann heißt es auch schon, dass Emotionen einen ziemlich starken Einfluss darauf haben, wie wir als Menschen, das heißt wir alle hier, von Emotionen tatsächlich auch in unserem Handeln beeinflusst werden. Wir gehen gleich auf ein paar schöne Beispiele ein. Ich kann vorweg sagen, der Film ist ein super cooles Stück, was sich auf jeden Fall lohnt zu schauen. Neben Emotionen spielt natürlich aber auch das Gedächtnis eine Rolle, ja, also wie wir uns Dinge merken. Der Film, der stellt dar, wie sich Persönlichkeit entwickelt, in diesem Fall auf der jungen Art und Weise, und wie die Emotionen zu dieser Entwicklung auch beitragen und welche Heldenreise auf verschiedenen Ebenen stattfinden, sowohl in der Entwicklung von Riley, ja, die dann, du wirst gleich sagen, vom 10.11. Geburtstag das Ganze dann einsetzt, wo der Film einsetzt, davor im Zeitraffer so ein bisschen dargestellt, aber auch die Entwicklung und eine kleine Heldenreise der Emotionen selbst, die dadurch laufen und veranschaulicht wird. Also super cool. Und du hast es auch schon gesagt, es ist nicht alles nur eitel Sonnenschein. Man könnte fast sagen, ich will jetzt nicht das ein bisschen überziehen oder überhöhen, aber auch ein traumatisches Erlebnis, was Riley da hat in ihrer Entwicklung oder in ihrem Heranwachsen, wird letztendlich gezeigt. Wir durchleben das mit ihr und sehen gleichzeitig, wie die Figur von Traurigkeit und Freude, aber auch die anderen, da als Reaktion auf das Trauma da sind, aber auch was Trost und so weiter dazu beiträgt, das zu überwinden. Und ja, ich glaube, das ist dann auch wichtig, dass der Film zeigt, dass man durchaus professionell darauf schauen kann, weil im Hintergrund dieses Films haben eine ganze Menge an Psychologen tatsächlich auch mitgewirkt. Und ich glaube, Disney und Pixar vor allem, ne? Mich erinnert der Film visuell so an Pixar, du bist da eher der Experte, ja. Kannst ja gleich ein bisschen mehr nochmal dazu sagen. Wie steigt der Film dann eigentlich ein? Wie geht's weiter?
Genau, also am Anfang, wenn man so will, so wie es ja oft am Anfang vom Film ist, wirkt es erstmal für den Zuschauer oder für die Zuschauerin als, wenn man es will, heile Welt. Also es gibt Emotionen, die sind so an dieser Kommandozentrale im Einklang. Dann gibt es mal so kleinere Raufereien, weil irgendwie Wut gerade will, aber Freude so ein bisschen das verhindern will. Aber im Großen und Ganzen ist erstmal alles okay, wenn man es mal so betrachtet. Und dann gibt es diesen einen Moment, beziehungsweise, da gehe ich nochmal zurück an dich.
Ja, das ist ja auch das Zitat, wo wir aufsetzen oder genau. Einsetzen. Ne? Dieses Zitat, wo wir einsetzen, das, was wir jetzt hier gerade gehört haben, das ist interessanterweise vom Ende des Films genommen. ja, wo genau das gesagt wird, dass Riley nämlich 12, sie hat ein Jahr durchlebt und hat eine ganze Menge an Abenteuern für sich bestanden. Und das gleiche Zitat, damit geht es dann auch, und dann sind wir genau an der Stelle, mit 11 los. Ne? Da ist sie nämlich in ihrer heilen Welt, was soll schon geschehen?
Genau, und es gibt, wie gesagt, es gibt dieses Pult, es gibt die Emotionen, dann gibt es sowas wie Erinnerung, die eine Rolle spielen, und Persönlichkeitsinsel, das Langzeitgedächtnis, aber alles ist irgendwie im Einklang. Und man hat das Gefühl, wenn man so will, die Hauptprotagonistin in Rileys Kopf wird als Freude dargestellt. Und man würde jetzt aus einer Laienperspektive sagen, ja, Freude hat da eigentlich alles im Griff. Das muss man irgendwie Wut im Zaun halten, das muss man Ekel im Zaun halten, muss Kummer immer so ein bisschen so zurückhalten, weil Kummer, da merkt man schon immer, Kummer will immer an die Langzeitänderung ran. Und immer wenn Kummer so eine Langzeitänderung anfasst, dann färbt die sich so. Das heißt, Freude hat alles im Griff, bis dieser eine Moment passiert. Wird im Film auch ganz gut dargestellt. Ich glaube, im Film wird es dann auch nochmal wiederholt im Sinne von, es ist alles in Ordnung. Dann kommt so ein Cut, der Bildschirm wird schwarz und die nächste Szene ist dann, wie so ein Schild gezeigt wird, for sale. Also quasi, das Haus wird verkauft, das heißt, es steht ein großer Umzug an. Die gesamte Familie zieht um und das ist dann quasi das, ich will es jetzt auch nicht, oder ich überspitze es mal, das traumatische Erlebnis, was dann in Rileys Kopf quasi gerade passiert. Das heißt, sie wird aus ihrer Heimat rausgerissen, es geht nach San Francisco, es kommt ein großer Umzug und das ist dann quasi, ja, der große Wendepunkt, wo dann quasi die heile Welt oder das alles in Ordnung so ein bisschen durchgerüttelt wird. Und ich glaube, und damit gehe ich wieder zurück an dich, wenn wir jetzt mal in Rileys Kopf reinsehen, da merkt man dann auch, am Anfang versucht Freude noch irgendwie, alles das irgendwie so zu regeln. So versucht so, nee, Kummer davon abzuhalten, dass Kummer irgendwas macht, gleichzeitig Wut im Zaun zu halten. Also man merkt, Kummer ist noch so, versucht das alles irgendwie in den Griff zu kriegen, aber man merkt, Freude ist immer überforderter, das alles im Griff zu halten und verliert so ein bisschen die Kontrolle über die Emotionen, würde man aus einer Zuschauerperspektive sagen, oder?
Ja, und vielleicht passt es so ein bisschen zu der kindlichen Perspektive auf die Welt. Du hast vorhin unterkomplex gesagt, aus einer kindlichen Perspektive sind die Dinge ja einfach. Ja, alles ist gesetzt, es gibt keine großen Veränderungen oder jedenfalls wenige, die erstmal wahrgenommen werden in einem frühen Alter. Alles ist erstmal recht einfach beschrieben. Mama und Papa sind halt auch nur gut, ja, und es gibt halt keinen Schatten dort im Paradies. Und so ein bisschen ist es hier vielleicht ein bisschen überzeichnet, aber dargestellt. Natürlich gehen auch Kinder mit Frustrationen um und so weiter. Aber grundsätzlich war da alles, wie du gesagt hast, im Lot, wenn nicht gerade der Brokkoli um die Ecke kommt, ja. Genau. Und dann kommen auf einmal tatsächlich dieses einschneidende Erlebnis. Und wie du sagst, Freude ist erstmal in der Schaltzentrale immer am Schaltpult. Das heißt, alles ist darauf ausgerichtet, Freude zu haben. Und du hast auch richtig gesagt, Kummer wird so ein Stück weit zur Seite gehalten. Das heißt, es wird darauf geschaut oder es wird versucht, dass alles irgendwie durch die rosarote Brille betrachtet wird. Alles ist halt freudvoll. Und diese Welt, die bekommt einen Riss dadurch, dass eine größere Veränderung mit diesem Umzug auf einmal kommt. Und man merkt auch, dass Kummer, Traurigkeit, also als etwas, was hier im Film und ich glaube auch damit symbolisch für das, was heute manchmal in der Gesellschaft, aber auch in der Popkultur da ist, so ein Stück weit unterdrückt wird, zurückgehalten wird. Wir wollen halt eher shiny Dinge sehen als Traurigkeit. Wir wollen eher Erfolge sehen als Fehler. Das ist ein Grundmuster, was wir ganz häufig auch haben, was in Social Media häufig wiedergespiegelt wird und so weiter. Emotionen tatsächlich, ja, sag mal.
Wenn ich da kurz reingehen kann, da gibt es auch eine Szene im Film, wo das ganz gut dargestellt wird. Und zwar gibt es dann, die Szene, sie sind dann in der neuen Stadt. Und ich weiß nicht, ob es der erste Schultag ist, aber Riley hat dann ihren ersten Schultag in der neuen Klasse. Und die Lehrerin fragt dann Riley oder fordert Riley auf, erzähl doch mal ein bisschen, wo du herkommst. Und Riley fängt dann an zu erzählen, ja, ich komme da und daher und da bin ich aufgewachsen. Und der Blick im Kopf zeigt dann, dass Kummer sich dann so ein bisschen so davon schleicht und an diese Erinnerung ran will. Also an diese Erinnerung, von der Riley gerade berichtet. Und man merkt dann, also Kummer wird zum Beispiel als blau dargestellt, diese Erinnerung färbt sich dann blau. Und man merkt dann, wenn Riley quasi erzählt und so ein bisschen eine belegte Stimme bekommt, vielleicht ein, zwei Tränen kommen, wie die anderen Emotionen, insbesondere Freude, dann so versuchen, Kummer so wegzudrängen oder so. Und ich finde, in diesem Film wird das in dieser Szene sehr, sehr gut dargestellt. Anstatt sozusagen das zuzulassen und zu sagen, hey, es ist vollkommen okay, wenn ich gerade einen Umzug hinter mir habe und ich berichte gerade von meiner Heimat, ist es vollkommen okay, wenn das auch eine gewisse Form von Traurigkeit hat, wird so versucht, das so irgendwie wegzudrängen, also Kummer davon abzuhalten, da jetzt irgendwie in diese Situation reinzukommen. Und ich finde, das passt sehr gut zu dem, was du gerade gesagt hast.
Ja, abzudrängen ist ja auch verdrängen, ne? Und wir verdrängen dann zum Beispiel ungute Gefühle und Emotionen, auch wo es von der Wortherkunft eigentlich herkommt, aus dem Lateinischen für emovere. Emovere für herausbewegen oder erregen. Und das bezieht sich halt auf eher tatsächlich Emotionen, die uns überwältigen und die auch ihren Zweck haben. Alle Emotionen, die wir so als Menschen grundsätzlich haben, die haben einen bestimmten Zweck. Die wollen uns auf was hinweisen, meistens auf Grundbedürfnisse. Und was jetzt passiert, wenn wir die nicht zulassen, ist es natürlich so, dass wir auf bestimmte Hinweise, die wir bekommen, gar nicht reagieren können und bestimmte Bedürfnisse damit auch nicht erfüllen können. Also Freude zum Beispiel hilft uns zugehörig zu sein zu bestimmten Situationen, Erlebnissen oder Menschen. Ekel sorgt dafür, dass wir Dinge ablehnen, die wir für gefährlich oder nicht hilfreich für uns, unseren Körper, für unser Körpersystem oder auch für unsere psychologische Konstitution halten. Wut ist ein Abwehrmechanismus, der eine Menge Kraft freisetzt und uns hilft, uns zu verteidigen gegen die Unwirklichkeiten des Lebens. Und Kummer und Traurigkeit, da geht es halt auch darum, einerseits Empathie natürlich zu führen, aber auch für Wiedereingliederung zu sein und auch ein bisschen Schattenseiten zu sehen und damit umgehen zu lernen. Also auch Downsides zu sehen und die überwinden zu können. Und dafür ist natürlich die Wahrnehmung von auch Kummer und Traurigkeit wichtig. Und Freude versucht es so ein bisschen zu übertünchen. Freude sagt, nee, Kummer, wir wollen immer positive Veränderungen haben. Und man merkt schon, das wird auf jeden Fall eine Disbalance geben dann an der Stelle. Und insofern ist es auch verhaltenssteuernd. Unsere Emotionen sind verhaltenssteuernd. Wir werden gleich nachher noch mal ein bisschen darauf gucken, dass es total wichtig ist, die wahrzunehmen. Und sich vielleicht an der Stelle auch mal zu sagen, das ist jetzt ein Film, der ist für die ganze Familie geeignet. Den kann man mit Kindern schauen, kann man als Erwachsener schauen. Erwachsene schauen sicherlich ein bisschen anders auf den Film als junge Heranwachsende und Kinder. Aber das Muster ist grundlegend gleich. Und das ist auch wichtig, ebenso in Organisationen, in Arbeitsverhältnissen oder ähnlichen, natürlich da auch zu sagen, was gibt mir meine Emotion für einen Hinweis, ob das jetzt eine gute Idee ist, Folgendes zu machen oder nicht. Ja, also wir sind damit sehr stark verbandelt. Sie sind ein sehr, sehr wichtiger Teil von uns an der Stelle.
Genau. Ich fand es ganz spannend, dass du gerade so über Kummer gesprochen hast und du hast ja auch sozusagen darüber gesprochen, wie Kummer ist schon paar Minuten her, als etwas Negatives dargestellt wird, jetzt nicht nur in dem Film, sondern auch gesellschaftlich. Und wenn wir mal diesen
Film... Nicht in dem Film, da will ich korrigieren, weil ich glaube, die Grundbotschaft, also am Anfang im Plot natürlich, die Grundbotschaft ist natürlich, dass alle diese Emotionen ihre Daseinsberechtigung haben. Wir werden bei der Heldenreise der Emotionen das auch gleich nochmal abbilden, ja.
Absolut, genau da wollte ich hin. Also ich bin jetzt quasi gerade bei der Szene erster Einschultag und bis dahin wird ja Kummer als etwas rein Negatives dargestellt. Also ich sag's mal so, wenn man diese Figur Kummer im Film betrachtet, wird sie bis zu diesem Zeitpunkt erster Schultag als etwas Tollpatschiges so ein bisschen so, oh, Kummer hat mal wieder eine Erinnerung angefasst, Kummer will mal wieder irgendwie das und das und das machen, als etwas Tollpatschiges, Negatives, Nerviges so ein bisschen. Das ist so den Eindruck, den ich bis hierhin im Film hatte. Und ich würde sagen, wenn man mal jetzt nur die Heldenreise von Kummer im Film betrachtet, dann sind wir jetzt hier in der Dramaturgie so ein bisschen an dem Tiefpunkt, also an dieser Rede in der Grundschule, weil, ohne jetzt zu genau auf den Film anzugehen, der eine oder andere oder die eine oder andere will vielleicht auch den Film noch sehen, aber an diesem Zeitpunkt oder in diesem Zeitpunkt, wo Riley in der Grundschule von ihrer Heimat berichtet, da passiert, wenn man so will, an der Schaltzentrale ein ganz großes Unglück und Freude und Kummer geraten aneinander und dann ist noch eine Erinnerung dabei und dieses Chaos, was Freude am Anfang immer versucht, irgendwie noch im Griff zu halten, das schafft Freude dann nicht mehr und Freude und Kummer haben einen kleinen Unfall und sind plötzlich nicht mehr da an der Schaltzentrale. Das heißt, das ist so der, wie gesagt, wenn wir nur die Heldenreise mal von Kummer betrachten, das könnte man sagen, das ist so der Tiefpunkt. Also es wird so dargestellt, als ob Kummer gerade eine Riesenkatastrophe ausgelöst hat. Deswegen würde ich sagen, ab hier ist verändert sich die Betrachtung auf Kummer, aber erst ab hier. Bis dahin würde ich sagen, ist es eine rein negative Darstellung von Kummer.
Hm. Ja, das ist interessant, dass du das sagst. Ich würde fast sagen, hier geht's so los mit dieser Reise dieser beiden. Du hast recht, die beiden werden aus der Kommandozentrale rauskatapultiert und gehen dann gemeinsam auf den Weg. Und wenn sie nicht mehr in der Kommandozentrale sind, können sie als Emotionen gerade nicht mehr auf Riley wirken. Ja, die gehen sozusagen dann im Kopf, wenn man das so sagen kann, von Riley umher. Und zurückbleiben letztendlich Ekel, Angst und Wut. Ja, in Rileys Zeitzentrale und drücken dann die Knöpfe und sind auch ein bisschen überfordert, muss man sagen, während des gesamten Films.
Du hast ja gerade schon gesagt, sozusagen, dass die Emotionen auch eine Funktion haben. Ist jetzt vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen, aber ich muss es erzählen, bevor ich später vergesse, wo du gesagt hast, dass Ekel ja die Funktion hat, uns zu schützen. Gibt es am Anfang diese Szene, wo dann diese Brokkoli-Gabel kommt und dann Ekel kurz mal das Kommando übernimmt und dann Ekel dafür sorgt, dass irgendwie die Brokkoli-Gabel vom Papa weggestoßen wird und Ekel dann sich so zweimal auf die eigene Schulter klopft und sagt, ich habe uns mal wieder das Leben gerettet.
Also vor vermeintlich schlimmen Sachen.
Genau. In so einer kindlichen Darstellung wird es natürlich auch wunderbar dargestellt, was für positive Sachen Emotionen haben. Aber genau, also wir sind jetzt quasi an dem Punkt. Freude und Kummer sind jetzt weg von der Schaltzentrale. Die übrigen drei sind da, sind erstmal überfordert und man merkt, irgendwie ist da eine Disbalance am Pult, weil da fehlen irgendwie zwei Emotionen und da sind jetzt drei, die bis hierhin noch gar nicht so auf den Driver Seat waren. Und wir haben jetzt eine vollkommen neue Situation in Rileys Kopf. Damit werfe ich mal wieder zu dir zurück.
Die sind auch eher, die sind nicht immer konstruktiv, könnte man sagen. Also die weisen uns auf was hin, aber alleine die können halt nicht sozusagen das Ganze steuern und aufbauen, was Riley da erlebt, sondern führen eher in Abwehr halt tatsächlich. Ne? Ekel schützt vor Brokkoli, Wut ist jetzt nicht immer total verhandlungssicher, kann man sagen, und Angst fällt in sich selbst zusammen. Diese Szene, die du beschrieben hast in der Schule, die zeigt auch noch was anderes, nämlich dass neben der Emotion, also dieser Angst oder dieser Unsicherheit und ähnlichen Dingen, die da auftreten, auch das Ganze sich körperlich zeigt. Und das ist auch manchmal so, ne? Wir haben natürlich bestimmte Dinge, die wir auch fühlen, die jetzt vielleicht nicht eine Emotion sind, sondern tatsächlich ein körperliches Gefühl. Wir sprechen da auch von somatischen Markern. Also jeder von uns kennt das auch, glaube ich, in bestimmten Situationen, wenn man sagt, oh, mir wird flau im Magen oder ich habe Angstschweiß oder ein Kribbeln im Bauch. Das sind ja jetzt alles keine Emotionen im klassischen Sinne, sondern Gefühle, könnte man sagen, die sich dann auch körperlich niederschlagen. Und so ist es natürlich auch wertvoll, neben einer Sprache und einem Sensitivität fürs eigene innere Gefühlsleben, auch eins fürs Körperliche zu entwickeln, zu sagen, hey, wenn ich jetzt Schmetterlinge im Bauch habe oder ich eine Gänsehaut kriege, worauf weist mich denn das eigentlich hin? Also wir merken schon, dass diese Achtsamkeit, die im Film eher latent thematisiert wird, total relevant wird. Als Kind natürlich viel, viel weniger, da sind wir eher so im Autopilot. Als Erwachsene haben wir die Chance, tatsächlich hier uns ein bisschen stärker aufzustellen. Kleine Side-Note vielleicht auch an der Stelle, aber das sollte nicht unerwähnt bleiben, weil höchstwahrscheinlich mehr Erwachsene als Kinder auch unseren Podcast hören. Jetzt begeben die sich auf die Reise, wie du gesagt hast. Die beiden Emotionen Freude und Trauer oder Freude und Kummer, genau. Und wir werden, glaube ich, noch erleben, dass Kummer noch einen größeren Tiefpunkt erreicht als das, was jetzt schon beschrieben wurde. Wie geht's denn weiter, Christian? Was sind denn Aspekte, die du nochmal hervorheben möchtest?
Also ich finde zwei Dinge. Also man kann ja einmal sozusagen den Blick auf Riley und man kann den Blick dann auf diese gemeinsame Reise von Freude und Kummer durch Langzeitgedächtnis und das Innere. Ich fange mir erstmal an mit dem Blick auf Riley, den finde ich wahnsinnig interessant, weil man könnte ja sagen, die gesamte Familie hat ja gerade, also die gesamte Familie, es ist halt ihre Mutter, ihr Vater und Riley haben ja alle gerade eine sehr stressreiche Zeit. Also der Umzug ist total, ja jetzt so. Und man sieht das ja auch an diesen, du hast es schon erwähnt, Ausflügen in den Kopf der Mama und in den Kopf des Papas. Und da finde ich auch, wenn man so zu Beginn von diesen, ich sag's mal, einschneidenden Erlebnissen, ob das jetzt hochtraumatische oder ob es einfach gerade stressige Zeiten sind.
Eher stressige, würde ich sagen.
Genau, eher stressige. Aber wenn man so in diese Köpfe reingeht, merkt man, dass die Situation bei allen dreien eigentlich so ist. Also da wird dann zum Beispiel eine Szene am Frühstückstisch dargestellt, wo plötzlich bei allen irgendwie Wut gerade im Lied am Schaltpult ist. Und das finde ich, da wird auch nochmal sehr charmant dargestellt, wie denn auch dann so zum Beispiel ein einfacher Streit am Frühstückstisch entstehen kann.
Oh ja.
Wenn nämlich gerade mal Wut bei allen im Lied am Schallpult ist. Und wenn dann Wut im Papa ein Machwort spricht, aber das kleine Kind sich das nicht gefallen lässt und Wut im Gegenzug halt, keine Ahnung, auf den Tisch knallt, wutentbrannt wegrennt und Wut bei Mama auch sagt, okay, was macht ihr gerade eigentlich? Also das wird gerade, das finde ich, wird sehr gut dargestellt, wie in so stressreichen Momenten bei allen gerade Freude, wenn man so will, nicht mehr alles im Griff hat und gerade andere im Lied sind. Und wenn wir jetzt mal auf den anderen Strang gehen, das heißt, wenn wir quasi zu Kummer und Freude gehen, die sich dann quasi durch unser Gedächtnis und durch unsere Langzeiterinnerungen so ein bisschen so den Weg durchbaumeln oder durchschlagen, da merkt man, okay, da verändert sich so langsam der Blick auf Kummer. Also sie betrachten ja dann, oder ich weiß nicht, wie tief wir jetzt reingehen wollen. Es geht dann ins Langzeitgedächtnis, ins Reich der Träume.
Lass uns doch ruhig mal bleiben.
Wird ein kleiner Ausflug gemacht. Aber ich finde, wir könnten mal anfangen bei diesem Langzeitgedächtnis. Das ist relativ spannend, wie das dargestellt ist. Das heißt, sie sind dann im Langzeitgedächtnis als Kummer und Freude. Und da werfe ich den Ball mal zu dir, das Langzeitgedächtnis. Was für eine Rolle spielt das denn jetzt? Weil bisher haben wir eher das Hier, also bis jetzt hat eher das Hier und Jetzt im Film eine Rolle gespielt. Wir sind eher im Hier und Jetzt und plötzlich spielen Langzeiterinnerungen eine Rolle. Also keine Ahnung, Rileys erstes Tor für ihre Eishockeymannschaft, plötzlich spielen solche Dinge eine Rolle. Wie kommt das jetzt da rein?
Naja, je länger so ein menschliches Leben ist, desto mehr Erinnerungen sammeln sich ja an und irgendwo müssen wir damit hin. Und neben dem Langzeitgedächtnis spielt später auch noch sowas wie eine Insel des Vergessens. Nee, das heißt ein bisschen anders, genau. Glaube ich.
Verdrängen, glaube ich.
Nee, es gibt so einen Ort des Vergessens, wo dann Erinnerungen, die nicht mehr gebraucht werden,
auch hingeworfen werden.
Verblassen, genau. Und das hat auch was mit dieser Entwicklung zu tun im Säuglingsalter. Da haben wir halt noch keine großen Erinnerungen, die wir abspeichern müssen, auch noch nicht diese kognitiven Fähigkeiten. Ja, und da steuern grundlegende Emotionen wie Freude, Wut, Angst und Traurigkeit ja auch uns und unsere Umwelt. Und wir sind halt laut, wenn wir Hunger haben und machen uns dadurch auch bemerkbar, können noch keine komplexe Sprache, haben auch keine komplexen Erinnerungen, aber die ersten Kernerinnerungen werden da festgelegt. Und Kernerinnerung ist eine so eine, ja, ich würde auch sagen, Identitäts- oder persönlichkeitsstiftende Idee, die dort visualisiert wird in dem Film. Ja, wir lernen als Kinder, ja, als Säuglinge, auf emotionale Signale von außen zu reagieren, ja, und Lächeln zu erwidern und Ähnliches darauf zu reagieren. Im Kleinkindalter können wir auf einmal auch dann Emotionen stärker schon mal, ja, oder erstmals auch benennen oder auch interpretieren. Einfache Strategien vielleicht auch anzuwenden und das erste Mal auch mit Frustration umgehen. Dann kommt es in soziale Situationen. Wir merken, wir sind nicht nur mit uns mehr beschäftigt, sondern es gibt auch ein Außen, Mama, Papa, andere Kinder wollen auch das Spielzeug oder zeigen uns eine Grenze auf, dass wir auf einmal nicht uns weiter jetzt mit Spielen beschäftigen können, sondern Zähne putzen oder essen gehen müssen oder was auch immer. Also wir sind immer mehr konfrontiert mit der tatsächlichen Welt. Und im Schul- und Jugendalter, da werden wir natürlich nochmal ganz anders herausgefordert, gerade auch in den sozialen Kontexten, in den Strukturen von Schule und Gesellschaft und müssen da lernen, Probleme zu lösen für uns und mit anderen und auch uns abzulenken oder auch zu entspannen. Und das ist, glaube ich, ein total wichtiger Wert, den wir Eltern unseren Kindern auch mitgeben können, sowas nochmal bewusst wahrzunehmen. Im Jugendalter, da kommen wir dann in diesem Film ja nicht mehr so richtig hin, in die Pubertät. Da gibt es dann natürlich auch die ganzen widersprüchlichen Emotionen. Das ist dann etwas für den zweiten Teil. Aber ich bin ein bisschen abgekommen von deiner eigentlichen Frage. Sag mir nochmal, was war der Punkt jetzt? Ich glaube, ich habe mich ein bisschen verstiegen.
Alles gut, genau. Also wir haben ja gerade die Reise von Kummer und Freude betrachtet. Und sie haben dann quasi das Land der Langzeiterinnerung,
genau,
betreten. Und da gab es ja dann genau diese Kernerinnerung, die du gerade schon angesprochen hast. Und das ist ja, wenn man so will, auch, um jetzt das letzte Mal auf diese Grundschulszene zu gehen, das ist ja genau diese Krise. Diese Kernerinnerung wird ja genau angefasst, beziehungsweise Kernerinnerung geraten so ein bisschen aneinander da.
Ja.
Und dann haben wir eben diese Krise innerhalb Rileys, weil so Kernerinnerungen aneinander geraten oder plötzlich auch aus verschiedenen Blickwinkeln, aus verschiedenen Emotionen heraus betrachtet werden, weil halt Kummer plötzlich eine Kernerinnerung anfasst.
Exakt. Und das versucht ja Freude zu verhindern und sagen, nein, das muss jetzt alles eitel Sonnenschein bleiben. Es darf kein Schatten ins Paradies kommen. Sagt sie jetzt nicht, das sage ich jetzt. Interessant ist ja auch, wie verschiedene Situationen immer von den verschiedenen Emotionen kommentiert werden. Und man merkt, Freude ist an der Schaltzentrale. Und diese singuläre Führung, könnte man auch sagen, die tut Riley eigentlich nicht gut. Und daraus entwickelt sich auch dieser Konflikt und diese Krise. Ja? Nach dem Umzug, du hast es gerade schon gesagt, gibt es die Szene, wo auch Kummer dann diese Erinnerungen anfasst, zum Beispiel ans Schlittschuhfahren. Ja, also Riley genau. Steht in ihrer Klasse, erzählt, was sie gerne macht, stellt sich vor, und man muss sich vorstellen, ein 11-jähriges Mädchen steht das erste Mal in ihrer neuen Klasse, kennt noch niemanden an der neuen Schule, steht auf und erzählt so ein bisschen, wer sie ist. Und sie erzählt halt, ja, ich komme aus Minnesota und wir sind dort immer Schlittschuhlaufen gegangen, und dann kommt die Trauer rein, weil sie diesen Verlust halt noch nicht verarbeitet hat. Sie ist eben nicht mehr in Minnesota, aber da war es schön, da war es sicher. Und wird traurig und es fließt auch eine Träne. Und innerhalb ihres Kopfes, ja, wird dann eingeblendet und Angst sagt, oh mein Gott, wir weinen in der Schule. Oh mein Gott, die Coolen tuscheln über uns. Und das zeigt natürlich noch mehr diese Unsicherheit dann. Und dann will Freude halt verhindern, dass Kummer diese Kernerinnerung berührt, und damit eben Kummer nicht auch Teil dieser Kernerinnerung wird. Und jetzt fängt es an, in diese Krise zu gehen. Die Kernerinnerungen fallen aus dem Pult heraus. Kummer und Freude werden mit den Kernerinnerungen ins Langzeitgedächtnis katapultiert, und die ganzen Persönlichkeitsinseln, also alles, was die Identität letztendlich von Riley ausgemacht hat, verblassen oder erlöschen erstmal, sind abgekoppelt. Und dann merkt man, dass sich nicht nur die beiden in der Krise befinden, sondern Riley an sich in ihrer Persönlichkeit jetzt umstellt und umbaut. Ja? Also Kummer und Freude machen sich auf die Rückkehr in die Kommandozentrale, und die anderen Emotionen sind da weiter drin. Persönlichkeitsinseln, Quatschinseln, alles das, was im Kopf von Riley da ist, verändert sich. Und jetzt gehen die beiden auf eine Reise. Und ich würde, wenn es für dich okay ist, mal da ein bisschen reingehen und ein paar Situationen da vielleicht auch mit deiner Hilfe mal beleuchten. Sie gehen auf diese Reise und sie treffen einen alten Spielkameraden, oder man könnte sagen, einen Fantasiefreund von Riley im Kopf. Genau. Und der heißt Bing Bong.
Ja? Rileys erfundener Freund.
Genau, der ist total lustig. Der besteht aus verschiedenen Figuren, oder?
Ja, ich glaube, ich hätte gesagt, so elefantenähnlich.
Oder? Ja, ein Teil also von Delfin.
Das erste, und ja, genau.
Die erklären das auch.
Geräusche, glaube ich, aber ja.
Also ist alles Mögliche, so ein wilder Mix, also wirklich eine Fantasiefigur. Und es gibt dort irgendwie auch, also er hat auch seinen eigenen Frust, weil er irgendwie ja so ein bisschen herumirrt, der Fantasiefreund in der Entwicklung von Riley ist gerade nicht mehr so die Nummer eins.
Ich würde so ein bisschen sagen, der hat so die Krise, so der, keine Ahnung, ist wie so ein Popstar, der in Vergessenheit geraten wird oder der nicht mehr so erfolgreich ist, und der jetzt so ein bisschen so, irgendwie so der Zeit hinterher trauert, so ein bisschen so, okay, warum bin ich hier nicht mehr die Nummer eins? Warum will keiner einen Elefant Delfin-ähnlichen Fantasiefreund mehr haben? Also es ist ja auch, ein Stück weit wird hier ja auch erwachsen werden geschrieben. Du hast gesagt, Persönlichkeitsinseln stürzen ab, wird sehr dramatisch dargestellt. Und der Fantasiefreund gerät in Vergessenheit. Das heißt, hier ist so die nächste Stufe des Erwachsenwerdens. Da sind wir so gerade. Aber ich habe dich unterbrochen. Wir sind beim Fantasie-Elefanten.
Genau, sie gehen halt aus der Kommandozentrale raus, treffen unter anderem diesen Bing-Bong. Da werde ich gleich ein bisschen was zu sagen. Sie sehen einen Gedankenzug. Wir alle kennen das, ja, dass wir unser Gedanken ja nicht abstellen können. Im Film ist es visualisiert als Gedankenzug, also immer irgendwas, was uns beschäftigt, so wie eine innere Stimme, und so fährt er da halt auch herum im gesamten Kopf und sorgt immer für ein bisschen Themenwechsel, könnte man sagen. Wir kommen in ein Fantasieland, was bebildert wird. Es gibt Erinnerungen, die Vorschulwelt, das hast du schon gesagt. Und Riley ist in dem Film dann auch dabei, dass das, was sie super gerne macht, nämlich Hockey spielen, ja, das kann sie dann auf einmal dort wieder machen, und sie geht zum Hockeytraining in diese neue Situation, und in der Kommandozentrale sind nur noch Wut, Ekel und Ärger, und sie kann auf ihre Kompetenzen, diese abgeschnittenen auch Kompetenzinseln, ja, also zum Beispiel auf die Hockeykompetenz nicht mehr zugreifen, ja, was natürlich alles noch schwieriger macht. Und Ausgangspunkt, wie gesagt, ist hier diese Vermeidung und der Umgang mit Frust und sozusagen der Zugriff auch auf Traurigkeit, um das zu verarbeiten. Sie ist also total durcheinander, und So ist auch Bing Bong einmal durcheinander und traurig, weil irgendwann auf dieser Reise eine wichtige Erinnerung, nämlich die also an eine bestimmte Rakete, mit der die gespielt haben, weg ist. Weil es gibt diesen Ort des Vergessens, das heißt, es gibt so kleine Männchen im Kopf von Riley. Und die schütten
so eine Aufräumpolizei.
Genau, die schütten so alte Erinnerungen weg in so ein Loch oder so. Und dort werden die dann einfach verblassen. Und so geht es uns ja auch. Einige Dinge, die rücken halt nicht nur ins Unterbewusstsein, sondern vielleicht einfach vergessen Dinge, die man nicht mehr braucht. Es gibt so einen lustigen Dialog. So, ach, das kann weg hier. Das ist doch, ach, weiß ich, die sieben, das sind doch die sieben Namen der sieben Zwerge. Warum brauchen die, warum müssen die denn weg? Ah, naja, die müssen weg, die brauchen wir nicht mehr. Aber diesen Werbesong hier, den wir gehört haben, als wir drei waren, der kann hier bleiben. Und dann schicken sie den gleich auf die Reise. Jedenfalls ist Bing Bong super traurig, weil die Rakete da auch weggeschmissen wird. Und da sieht man auch wieder dieses Muster von Freude. Freude versucht zu überspielen und zu sagen, ah, Bing Bong, hier ist das Kitzelmonster, komm, ach, wir machen jetzt einfach, wir lachen das weg. So, und das geht halt nicht, ja. Und an dieser Stelle zeigt Kummer das erste Mal seine Kraft, ne? Und bietet Anteilnahme an. Und zwar sagt Kummer an der Stelle, ey, das tut mir leid mit deiner Rakete. Dir wurde etwas genommen, das du geliebt hast. Es ist weg, für immer. Ich wette, ihr hattet tolle Abenteuer. Ich wette, Riley hat es auch immer gefallen. Und Bing Bong, dem hilft das halt total. Dem hilft eben nicht das Weglachen und das Überspielen, das Übertünchen, sondern Bing Bong hilft an dieser Stelle, dass das jemand hört, dass das jemand ausspricht, dass jemand da ist, ja, ohne das jetzt wegzulachen oder wegzukommentieren. Und das ist etwas, was sonst ganz häufig so der Fall ist, wenn wir versuchen, Leute zu trösten. Ich glaube, Christian, du hast da auch einen Gedanken dazu.
Ja, weil jetzt sind wir so in dem Moment im Film, wo Kummer plötzlich, jetzt mal einfach gesagt, gute oder für die Handlung hilfreiche Dinge tut. Also wo Kummer zum ersten Mal nicht als tollpatsch, nervig, sondern wirklich, ah, okay, das war jetzt ein wichtiger Step auf dem Weg zur Handlung. Es gibt zum Beispiel auch eine Szene, wo Riley schläft und es geht darum, glaube ich, sie aus dem Traum aufzuwecken. Und Freude versucht es halt, indem es halt irgendwie da einen lustigen Hund irgendwie tanzen lässt, aber es nicht funktioniert. Und dann aber Kummer in den Traum sozusagen reinsneakt und Kummer es schafft, über die eigene Emotion quasi sie zu wecken. Mhm. Das heißt, da kommen dann die ersten Szenen, wo man merkt, wo auch Zitat von Freude so, hey, Kummer, du bist gar nicht so übel. Also wo zum ersten Mal Kummer, so wie gerade dem Fantasiefreund hilft, weil es halt wahnsinnig viel Empathie beweist, statt irgendwie Dinge zu verdrängen. Da ist dann auch bei Riley, glaube ich, eine Szene, wo was sich eigentlich über Minuten schon andeutet in der Grundschule, wo sie aber einfach dann irgendwann im Bett liegt und den Satz sagt, ja, ich habe Heimweh. Was Kummer ja die ganze Zeit irgendwie versucht zu verdrängen und was aber dann einfach mal raus muss. So,
da kommen wir nachher auch nochmal zu einer Schlüsselszene, ja.
Ja. Aber jetzt sind wir dabei, so man fängt an, einen anderen Blick auf Kummer zu haben.
Ja, weil Kummer das erstmal auch seine Qualität zeigen kann und nicht vorher weggegangen wird. Also am Ende hat Kummer jetzt gerade, oder jetzt nicht am Ende, sondern in dieser Situation, ja, wo Kummer den Bing Bong, diesen Fantasie-Delfin-Elefanten tröstet, die Möglichkeit ist auszuspielen, weil das ist Freude nicht gelungen mit dem Weglachen. Und Bing Bong sagt dann auch, ah, es geht wieder, kommt, wir können weitergehen, ja. Und Freude geht so zu Trauer und sagt, wie hast du das jetzt gemacht? Und Trauer sagt so, ja, keine Ahnung. Er war traurig und ich habe ihm zugehört. Und da kommen wir halt zu dieser tollen Qualität von Empathie. Ja? Empathie an dieser Stelle, wo kommt's her? Empathie von der Wortherkunft kommt aus dem Griechischen, heißt Empatheia. Und das heißt einfach sowas wie Einfühlung oder auch Mitgefühl. Und letztendlich beschreibt das die Fähigkeit, Gefühle und Gedanken anderer nachzuvollziehen, zu verstehen und zu teilen. Und das ist genau das. Und da ist halt auch Kummer eine Qualität, ja, dass wir uns mit anderen Menschen identifizieren und für sie da sein können, ihre Perspektive einnehmen können und eben nicht den Versuch machen, das zu überspielen, sondern dafür zu sorgen, dass das verarbeitet werden kann. Und so, und das wird da ganz einfach bildlich jetzt mal ausgedrückt gemacht, indem Bingo sagt, ach, es geht schon wieder. Und wir alle kennen das, glaube ich, wenn man sich mal ausgeheult hat, ja, danach so den Schnodder nochmal wegwischen und sagt, okay, na gut, dann nochmal weiter. Und das ist so ein bisschen dieser Idealverlauf, der hier auch nochmal nachvollzogen wird, wann immer wir einen Verlust erleiden in unserer Entwicklung. Und unsere Entwicklungen sind immer ein Stück weit auch von Verlusten gepflastert, ja. Und einigen fällt es leichter, darüber zu kommen, anderen nicht so leicht. Aber in dem Fall ist nochmal schön demonstriert, wir als Menschen, als soziale Wesen, wir brauchen unser Gegenüber, was uns Trost spendet, was das versteht und was damit aber auch uns Mut, und nicht nur Trost, sondern auch Mut spendet, sodass wir weitergehen können. Es geht weiter, kommt los, ja.
Genau.
Und so da kriegt Freude das erste Mal das auch mit, die Qualität von Trauern. Beginnt, glaube ich, auch so ein bisschen nachzudenken.
Ja, und es gibt dann diese Gesamtszene, wo man sagt, boah, jetzt mal nur auf diese eine Szene betrachtet, da war Kummer wirklich so die Retterin, die wird dargestellt als eine Kernerinnerung, wo ich glaube Riley als Kind in der Eishockeymannschaft, ich glaube den entscheidenden,
das ist ein bisschen später im Film, ja,
genau, den entscheidenden Penalty, glaube ich, verschossen hat und dann quasi als verantwortlich dargestellt wird dafür, dass das Team irgendwie verloren hat und sie dann im Garten auf dem Ast irgendwie vom Baum sitzt und total am Weinen ist. Also am Weinen ist, wo quasi dann Kummer am Schaltpult gerade ganz vorne ist. Aber das dann irgendwie dazu führt, dass da Mama und Papa kommen und sich mit auf den Ast setzen und plötzlich ein wahnsinniger Zusammenhalt in der Familie entsteht. Und sie sich dann umarmen und das dann quasi sozusagen die Situation rettet, wenn man so will. Und da merkt man, oh wow. Und dann wird das Ganze so aus den Gedankengängen mit der Stimme von Freude beschrieben, dass Freude so ein Aha-Moment sagt. Weil Freude sagt dann so zu dich, Moment mal, Kummer führt das Team zusammen. Also Freude sieht so ein, wäre Kummer jetzt in der Situation nicht da gewesen, dann wäre Riley ja gar nicht geholfen gewesen. Also es brauchte Kummer, es brauchte dieses Emotionen rauslassen, damit Mama und Papa kommen und diese Familie in diesem Moment des Zusammenhalts gemeinsam rauskommt. Und das ist so, glaube ich, der entscheidende Turning Point, also wenn man so will, der Turning Point aus der Sicht von Freude gesehen, dass Freude sagt, okay, es ist nicht nur so, dass Kummer gar nicht so übel ist, es ist so, dass Kummer hier echt eine Situation gerettet hat.
Absolut, es unterstreicht nochmal die Qualität dann auch dieser Emotionen, am Beispiel von Freude und auch Kummer, die in der jeweiligen Situation total wichtig sind für uns als Menschen und da einen Zugriff drauf zu haben. Es gibt zwei Situationen, die das beschreiben. Die eine hast du gerade beschrieben. Da sind die beiden auf dem Weg Richtung, ja klar, auf ihrer Reise Richtung Kommandozentrale und in der Riley schläft, ja, und da gibt's so ein Traumstudio, ja. Und da wird halt so ein bisschen nochmal, wir sagen ja immer, in Träumen verarbeiten wir Dinge und dort werden halt auch die Dinge verarbeitet. Da wird so gesagt, Achtung, da geht's gerade so und so, baut mal was auf und da gibt's ein Einhorn. Also super lustig, sich anzuschauen. Das, was du nochmal gesagt hattest, war dann ein bisschen später, also diese Situation, wo sich Riley erinnert an diesen einen Tag, ja. Sie hat an der Stelle, ich muss kurz überlegen, genau, also die Kummer und Freude kommen sich an der Stelle ja schon mal ein bisschen näher und Freude dankt Kummer, dass Kummer auch eine gute Idee hatte, ja. Also die Situation ist, Riley denkt an diesen Tag zurück und Freude sagt, boah, guck mal, das war doch der super Tag, an dem wir die Meisterschaft gewonnen haben. Ja, die gucken sich also den gleichen Tag an aus unterschiedlichen Perspektiven. Ja, das ganze Team kann an diesem Tag vorbei, Mama und Dad auch. Ach stimmt nicht, die haben gar nicht gewonnen, sondern die haben verloren, aber daran denkt Freude gar nicht.
Genau.
Freude denkt nur daran, das ganze Team war ja da, das war ein super Tag, Mama und Dad waren auch da. Und Kummer sagt, ah ja, diese Erinnerung mag ich auch. Das war doch der Tag, an dem wir das Spiel verloren haben und Riley selbst hat diesen Siegtreffer verschossen. Und dann sieht man diese zweite Perspektive auf den Tag. Riley sitzt an einem Baum oder lehnt an einem Baum auf einem Ast und die Eltern kommen dann erst dazu, spenden ihr Trost und dann erfasst sie den Mut, zum Team zurückzugehen. Das ist genau die Situation, die du beschrieben hast, diese Qualität, absolut. Und davor gab es noch eine andere Situation, die würde ich nochmal ganz kurz ausleuchten, weil die ist super schön visualisiert und das ist halt in diesem Traumstudio. Also man muss sich vorstellen, dass da eine Situation wie in einem Filmstudio, so verschiedene Figuren, die sagen, Achtung, jetzt geht's in den Traum los, wir machen diesen Traum, bitte alle auf die Plätze und los, ja. Und da sieht man auch so schön, dass Erinnerungen, in diesem Fall im Traum, aber auch sonst, natürlich Konstrukte von uns sind, ja. Die sagen sowas wie, ach, und jetzt den Realitätsverzerrungsfilter anmachen, ja. So, und was so schön beschreibt, auch ein interessantes, langes, aber interessantes Wort, Realitätsverzerrungsfilter, den wir alle in uns haben, weil wir eben mit unseren Emotionen oder dem, was dann abgespeichert ist, auf diese Dinge gucken. Und dann sagt jemand anders, spiel's in Riley, spiel in die Kamera, denn Riley ist die Kamera, So, ja. Also wir sind unsere innere Kamera, wie wir dann da auch durchgucken. Und dieser Traum, der ist erstmal wahrscheinlich für Riley ziemlich horrormäßig, weil sie steht dann da in der Klasse, die Situation wird nochmal abgespielt, um zu verarbeiten, was sie da erlebt hat, als sie sich vorgestellt hat in der Klasse, wo sie da geweint hat. Und ihr fallen die Zähne raus und sie hat keine Hose an. Und das sind natürlich alles Bilder oder Metaphern dafür, dass sie sich sehr verletzlich fühlt, dass sie Angst davor hat, die Kontrolle zu verlieren in diesem neuen Umfeld, dass sie sich, ja, auch ein Stück weit diese Angst hat vor dem, was sich da verändert hat. Und da greift dann Freude auch wieder unpassend ein, weil sie im Studio dann für ein kleines Chaos sorgt, indem sie sagt, nee, jetzt müssen wir hier jetzt aber total Fun machen und das alles überspielen. Riesiges Chaos am Set und dann geht's halt an der Stelle weiter. Und das Ende vom Lied ist, dass diese Ehrlichkeitsinsel dann auch kaputt geht, dass der Gedankenzug entgleist, die Familieninsel stürzt ab und alles, diese Krise von Riley wird eigentlich noch verstärkt. Und jetzt kommt es auch aus meiner Sicht zu einer Schlüsselszene, super interessant. Freude schnappt sich diese Kernerinnerungen, die noch da sind, und will damit abhauen. Und,
genau.
Genau, und so einem Sack und will durch so einem, weiß nicht, was ist das, so ein Ansaugrohr oder so, ja, da raus. Und Kummer bleibt zurück, will mitkommen und Freude ist jetzt sehr, man würde sagen, eigennützig und sagt, nein, ich lasse dich zurück, damit die Kernerinnerungen nicht traurig werden. Also Freude hat es noch nicht geschnallt und überwunden, sondern geht alleine. Kummer bleibt zurück und geht jetzt in seine tatsächliche Krise. Hier würde ich sagen, hier steigt Kummer tatsächlich in seinen persönlichen Tiefpunkt ein. Und das äußert sich bei Riley so, dass sie durch graue Straßen geht und das auch so grau sich letztendlich anfühlt für sie. Freude wiederum stürzt ab, selbst in dieses Vergessen rein und wird jetzt auf einmal selber, Freude wird traurig. Ja, wie paradox ist das denn? Also Freude wird selbst melancholisch und traurig und merkt, dass halt ihre Kraft, ihre Qualität jetzt nicht zur Lösung der Situation geführt hat. Ja, ja, und dass die Gedanken an diesem Tag halt eben auch traurige Erlebnisse beinhalten. Und jetzt ist es da, dass Freude, und das meintest du, glaube ich, Christian, ne? Dass jetzt Freude letztendlich schnallt, dass Trauer da auch eine Qualität hat. Und jetzt kommt auch dieses Zitat, der Grund, warum sie mir geholfen haben oder warum sie Riley geholfen haben, war Kummer. Ne? Das sagt Riley dann, genau.
Ja, genau. Also, und Freude sagt dann auch in dem Moment, wo es realisiert, ein Satz ist jetzt nicht Wort für Wort genau, aber sie sagt sowas wie, Moment mal, Kummer ist auch wertvoll, nur zusammen können wir das wieder in Ordnung bringen.
Exakt.
Also das ist so, wo Freude dann auch schnallt, okay, so ein Alleingang mit mir, mit den Kernerinnerungen wird nicht funktionieren, nur zusammen werden wir das hier wieder in Ordnung bringen.
Genau, und was können wir daraus mitnehmen? Tatsächlich die Qualität von allen Emotionen. Die sind nicht gut, nicht schlecht. Wir sollten uns und unseren Kindern erlauben, auch mal traurig zu sein, Dinge zu durchleben, um sie verarbeiten zu können, um da halt tatsächlich dann stabil draus hervorzugehen. Und jetzt wird Kummer auch sehr depressiv, ne?
Ja. Genau. Also, nee, ich meine, hier können wir nochmal genau die Gegenüberstellung machen. Also quasi, wo befinden wir uns am Anfang des Films? Wir haben eine recht Schwarz-Weiß-Betrachtung. Wir sehen Freude als den, wenn man so will, oder die Alleinherrscherin, die quasi alle Fäden zusammenhält, dafür sorgt, dass irgendwie der nicht aus der Reihe tanzt und die nicht aus der Reihe tanzt. Bis zu jetzt, wo wir dann an dem Moment sind, dass der Film uns dahin gebracht hat, dass wir sagen, nee, ich kann gar nicht sagen, dass das jetzt hier die Hauptemotion ist und die wichtigste oder die allein herrschende Emotion und dass die anderen es darum geht, die im Zaun zu halten, sondern das wurde ja mit dieser Eishockey-Erinnerung sehr gut gezeigt, das wurde auch mit dem Traum sehr gut gezeigt, den du beschrieben hast, wo Freude halt zu einer absolut weirden Situation führt. Diese Dinge haben uns gezeigt, okay, wir brauchen letztlich alle diese Emotionen mit allen ihren Funktionen und auch im Einklang, um aus dieser emotionalen Krise wieder herauszukommen oder wieder gestärkt herauszukommen oder diesen Entwicklungsschritt, den der ganze Film ja beschreibt, letztlich auch ganz zu gehen.
Damit diesen Entwicklungsschritt, den muss Kummer jetzt erstmal gehen oder diese Emotionen müssen sich jetzt erstmal sortieren, könnte man ja auch sagen. Ne? Kummer selbst ist depressiv, Freude trifft Kummer wieder und Kummer sagt, lass mich in Ruhe, Riley ist ohne mich besser dran, ich mache alles nur noch schlimmer. Und das zeigt so ein bisschen das, was durchaus manchmal passiert, wenn wir so ein paar Qualitäten von uns als Menschen dann auch von uns abschneiden und einen Teil von uns dann selber auch abschneiden. Natürlich ist es richtig, dass alles, was überzeichnet ist, und das ist in diesem Fall Freude, im falschen Moment oder zur falschen Zeit passt einfach nicht, ja. Und hier gleichzeitig, wenn Kummer jetzt wenn man sich jetzt verbieten würde, und das ist ja das, was wir so in Gedankenmustern abspeichern, letztendlich als Menschen, wo wir so Glaubenssätze manchmal kultivieren und sagen, nee, ich darf nicht traurig sein, ich muss immer freundlich sein, ich muss immer freudvoll sein, das ist ja genau die Falle. Und hier ist die Gefahr, dass Riley tatsächlich sich so einen Glaubenssatz aneignet, in dem Kummer sagt, nee, lass mich in Ruhe, Riley ist ohne mich besser dran, ich mache alles schlimmer, Traurigkeit bringt's nicht. Ja, das würde tatsächlich eine wichtige Qualität von ihr dann ja verschleiern oder abschneiden. Und in der Zentrale wird in dem Fall gesagt, da sind halt nur noch Ekel, ja, Ekel, Wut und Angst dabei. Die stellen fest, ey, wir können Riley jetzt gar kein Gefühl geben. Also Riley ist gerade total durch den Wind und versucht dann auch weg abzuhauen. Die will alleine nach Minnesota gehen.
Genau, Wut. Und also Wut führt dazu, dass Riley sehr rebellisch wird. Also quasi Geld von der Mama klaut und jetzt abhauen will. Also quasi mit dem Kopf durch die Wand irgendwie jetzt aus der Krise raus. Weil ohne Freude und Kummer ist halt sehr rebellisch geprägt, oben im Kopf, gerade bei ihr.
Und in der Illusion dann auch, dass wenn ich zurückgehe an den alten Ort, dass es dann so wird wie früher, was natürlich eine Illusion ist. Es gibt kein Zurück in der Entwicklung, die wir haben oder in den Umfeldern, die es früher mal gab. Das ist aber die Illusion, die kindliche Perspektive auch darauf, das Weglaufen, das Zurücklaufen, könnte man sagen, was in diesem Fall natürlich nicht geht, weil wir in der Zeit nicht zurücklaufen können. Und jetzt überschlagen sich die Ereignisse dann auch. Also Freude klont jetzt einen Schwarm von Riley im Film, baut daraus einen Turm und daraus wird eine Brücke. Wer sich das nicht vorstellen kann, guckt euch auf jeden Fall den Film an. Ekel provoziert Wut so stark, dass auf einmal Freude und Wut dann, die wieder kurz vor der Kommandozentrale sind, quasi mit einer Hand daran hängen, dann wieder Eingang finden. Das heißt, Ekel provoziert Wut. Das ist eine super lustige Szene. Und Ekel sagt, Freude bringt das schon in Ordnung. Und Freude sagt, nein, Kummer muss das jetzt machen. Also die beiden sind zurück in der Kommandozentrale. Der Ekel will wie in gewohnter Manier die Führung, könnte man auch sagen, wieder zurückgeben an diese einzelne Emotion. Und in der Organisation, da fokussieren wir häufig auch auf die einzelne Führungskraft, auf den einzelnen Chef und so weiter, obwohl die Lösung in der Breite ganz, ganz häufig liegt. Und hier sagt halt Freude an der Stelle, nee, Kummer muss das machen. Und Kummer dreht dann an diesem Schalter und Riley stabilisiert sich.
Genau. Und genau diesen Punkt würde ich nochmal jetzt so einen kleinen Callback zur letzten Folge Heldenreise nehmen. Wir haben ja in der letzten Folge Heldenreise beschrieben, wo wir es relativ häufig haben, dass der Protagonist oder die Protagonistin der Heldenreise irgendwann an einem Punkt genau wieder da ist, wo er oder sie gestartet ist, aber als ein anderer Mensch. Ja. Und jetzt sind wir ja genau wieder an dem Punkt gewesen. Also quasi Freude, lass uns mal auf Freude blicken, weil Freude erlebt ja die eigentliche Heldenreise, weil Freude hat ja plötzlich einen ganz anderen Blick auf die Welt, also auf die Emotionswelt. Und wir sind quasi jetzt in dem Moment, Freude ist genau an dem Ort, wo sie auch am Anfang des Films war, nämlich in der Kommandozentrale. Aber Freude sagt halt nicht, okay, geht mal alle einen Schritt beiseite, ich regel das, sondern Freude sagt, nee, ich glaube, jetzt muss Kummer hier mal auf dem nach vorne. Und damit kann man ja genau sagen, genau jetzt hat Freude einmal die Heldenreise durchgangen. Also quasi Freude ist in der gewohnten Welt angekommen, aber mit dem Schatz, mit der Erkenntnis, okay, jetzt brauchen wir Kummer.
Ja, und das ist auch super interessant, dass du das sagst, wenn wir jetzt nochmal kurz einen Schlenker machen können, zu dem in die Köpfe der anderen schauen. Also alle diese Emotionen, über die wir jetzt sprachen, die sind sowohl im Kopf des Vaters, der Mutter, bei Riley, bei den Eltern sitzen die aber, ne? Bei Riley rennen die immer rum so und sind total konfus. Bei den Erwachsenen, da sitzen die so, ja, und debattieren schon darüber und sind vielleicht auch schon ein bisschen ausgeglichener. Beim Mann ist interessanterweise Wut im Driver's Seat, ja. Bei der Frau sitzt in der Mitte, jedenfalls Kummer. Bei Freude ist beim Kind halt erstmal eine Führung. Aber die gleichen sich da schon ein bisschen stärker ab, obwohl dem Mann so ein bisschen angedichtet wird, so mehr in so einen Hang zu Wut, habe ich so den Eindruck.
Ja, durchaus. Ich sag mal, Wut wird sehr männlich in seinem Kopf dargestellt und als sehr dominant. Genau. Was ich auch total lustig finde, wo du gesagt hast, bei ihr rennen die Emotionen total durcheinander. Es gibt ja auch die eine Szene, wo sie dann beim Eishockey einen anderen Jungen trifft, der dann vermeintlich schockverliebt in sie ist. Und dann wird mal schnell in den Kopf des Jungen reingezoomt. Und da ist halt so, alle rennen durcheinander, überall Danger, 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 ein Mädchen, ein Mädchen, ein Mädchen. Ja. Also quasi, da ist gerade vollkommen Panik der Emotionen.
Absolut. Und das ist so das Letzte, da komme ich gleich nochmal drauf. Vorher würde ich gerne diesen Abschluss nochmal machen, weil das ist jetzt wirklich das Schöne, wo sich der Kreis schließt, wie du es gesagt hast. Ne? Also Riley ist jetzt ein Stück weit älter, man könnte auch sagen reifer geworden, ja, in ihrer Entwicklung, so wie wir alle ja ständig reifen. Und es gibt eine Szene noch, die aus meiner Sicht sehr, sehr bezeichnend ist. Und das ist dann, nachdem sozusagen alle diese Emotionen wieder in der Schaltzentrale drin sind, ringt sich Riley dann durch, zurückzukehren. Also sie springt dann aus dem Bus, den sie schon nach Minnesota genommen hat, geht zurück zu ihrer Family, zu ihren Eltern. Die haben sich natürlich schon Sorgen gemacht. Und sie sind dann beieinander und Riley äußert und teilt sich mit. Und das ist ein super wichtiger Schlüsselmoment für uns als Menschen, ich sage ja, als soziale Wesen auch total wichtig. Sie teilt sich mit, auch wenn es diese Überwindung kostet, ganz offensichtlich. Und sie äußert ihr Bedürfnis. Und hinter dem, was unsere Emotionen uns sagen wollen, steckt ganz häufig ein Bedürfnis. Ein Bedürfnis für das, was wir brauchen. Bedürfnisse sind grundsätzlich erstmal immer positiv. Ja? Bedürfnisse können sein Liebe, Geborgenheit, Wirksamkeit, also ich will was schaffen, lernen, feiern, was auch immer. Das sind erstmal grundsätzlich positive Dinge und die brauchen halt einen Raum. Und Riley äußert ihr Bedürfnis, sie sagt, ey, ich habe Heimweh, ich will wieder nach Hause. Und sie sagt auch, seid bitte nicht böse. Also sie äußert auch diese Angst, dass sie sozusagen ihre Eltern enttäuscht, wenn sie es mitteilt. Und die nehmen sie aber total, ja, empathisch natürlich in den Arm und sagen, und der Papa sagt dann, ey, weißt du, ich habe auch Heimweh. Ja, nach den Wäldern, nach den Seen und dann schwärmen sie so ein bisschen in Erinnerungen. Und das ist so diese sehr liebevolle Szene auch zum Schluss, wo das Verständnis da ist und wo sie dann halt gemeinsam losgehen und anfangen von dort aus auch ihr neues Leben dann aufzubauen. Und das ist dann ein Themenschwenk, ja, nachdem sie mit ihrem Gefühl von Erleichterung und dem Gefühl von Geborgenheit dann da ja, sich in den Armen liegen, könnte man sagen. Da fängt die Familieninsel wieder an zu leuchten. Neue bunt gefärbte Erinnerungen werden eingeblendet. Das heißt, in der Kommandozentrale ist nicht mehr alles gelb, die Farbe von Freude an der Stelle, sondern die sind dann bunt, diese ganzen Kugeln, die da durcheinander fliegen. Eben nicht nur freudvoll, sondern lebensecht, könnte man fast sagen. Und es gibt auch eine neue Konsole in der Schaltzentrale. Die ist viel größer, hat neue Regler. Und bahnt so ein bisschen den Weg in das, was du gesagt hast, wo du gesagt hast, sie trifft jetzt einen vorpubertären oder pubertären Jugendlichen, der totales Chaos im Kopf hat. Genau. Und Ekel sagt auch sowas wie, wow, diese neue Schaltzentrale, wird dann gesagt, ja, die neue Schaltzentrale. Und Ekel, hä, hier ist ein Knopf für Pubertät, was ist denn das? Ja, genau. Und Wut sagt so, wow, diese neue Schimpfwörterbibliothek, die ist ja super klasse, die werde ich mal benutzen, alle Schimpfwörter. Riley spielt wieder Hockey und damit schließt sich der Kreis auch, wie du gesagt hast. Das Zitat, was wir eingangs genutzt haben, wird hier nochmal dann repliziert mit dem 12. Lebensjahr. Riley hat Freunde gefunden, sie ist daran gewachsen, hat ihre Emotionen so ein Stück weit konsolidiert und hat auch wieder Freude am Hockeyspielen.
Und ich finde, wenn sich der Kreis schließt, dann kann ich sagen, wenn ich mal so an eigene Krisen zurückdenke, also so, weiß ich nicht, so kleinere Geschichten wie man ist von der einen Schule auf die andere gewechselt, man ist umgezogen, also so Situationen, wo einfach der Emotionscocktail so ein bisschen so geshaked wurde und plötzlich so alles durcheinander wurde, dann finde ich, das, was der Film beschreibt, ist auch etwas, was man so sehr gut nachvollziehen kann, so quasi am Anfang von so einer Krise.
Absolut.
Wurden mal eben alle Emotionen durcheinander gerutscht und plötzlich denkt man, okay, wo ist eigentlich Freude hin? Also so, das kennt man so selber, so, ich weiß noch, wie ich von der Grundschule auf die nächste Schule gewechselt bin und eines Abends plötzlich so für mich gedacht habe, boah, wie kann ich jemals wieder glücklich sein, weil dieses Gefühl Freude irgendwie weg war, das war alles so, oh, es war so beängstigend, neu und auch genau das, was du gesagt hast, so dieses, oh, warum kann ich nicht wieder zurück in die Grundschule, da kann ich doch alles und es war genau dieses Gefühl im Sinne von, als ob mal einer so diese Kommandozentrale durchgeschüttelt hat und irgendwie Freude plötzlich abhanden gekommen war und dann plötzlich so eine emotionale Leere da ist und diese Entwicklung eigentlich so lange in diesem Entwicklungsmodus war, bis alle Emotionen am Ende wieder an der Schaltzentrale waren, aber ein neues Pult da ist oder eine neue Erkenntnis bei diesen Emotionen. Also ich finde so diese emotionale Reise, auf die uns der Film mitnimmt, die kann man sehr, sehr gut entdecken, wenn man mal an so eigene Krisen oder eigene Entwicklungsmomente des Lebens mal zurückerinnert. Und das können viele Dinge sein. Mir fiel halt als erstes so der Wechsel von der einen Schule auf die andere ein.
Absolut. Und jeder von uns kennt das. Das ist wirklich was Universelles und das gibt es nicht nur bei uns oder seit uns. Ihr könnt davon ausgehen, das ging euren Eltern, euren Großeltern, euren Freunden, allen genauso. Und ich will noch zwei Dinge mitgeben und dann können wir, glaube ich, auch jetzt auf die Zeit die Folge schließen. Das eine ist, Emotionen weisen uns auf was hin. Die sind nicht gut, nicht schlecht. Die sind wichtig für unseren Reifungsprozess, für unsere Entwicklung. Und es macht natürlich so total Sinn, sich derer bewusst zu werden. Und wenn du so einen Zustand hast, wie du ihn jetzt beschrieben hattest, Christian, wo ist denn Freude hin? Also sowas festzustellen, ist ja schon mal wichtig. Dann kann man sich auf den Weg machen, Freude zu suchen, positive Aspekte des Lebens zu finden, sich mit anderen zu verbinden oder auch Angebote wie Gespräche, Coachings, Therapien zu nutzen, die sind wichtig für psychologische Hygiene, bin ich fest von überzeugt. Und überhaupt eine Sprache zu entwickeln und eine Wahrnehmung für unsere eigene Gefühlswelt, körperlich, aber auch emotional, ist super wichtig, damit wir damit ein Stück weit arbeiten können. Ist leichter gesagt als getan, gebe ich zu. Ja, aber es ist super wichtig für uns persönlich, aber dann auch natürlich in Arbeitskontexten. Und wichtig, sowas wie Emotionen benennen, erklären können, Unterstützung anbieten, aber auch annehmen. Als Eltern aber auch Grenzen setzen, ja, oder auch in Arbeits- und Organisationskontexten Grenzen setzen und Regeln definieren, die dann auch Orientierung stiften, positive Perspektiven und Emotionen bewusst machen und fördern, ja, und dann diesen Umgang mit Emotionen tatsächlich trainieren. Das ist für uns alle leichter gesagt als getan, aber sowas wie, ja, ich hatte es schon mal gesagt, Emotionstagebücher könnten da beispielsweise helfen. Und ein zweiter Hinweis noch, und dann hätte ich sozusagen alles hier mitgeteilt, was ich für wirklich spannend halte. Das ist einerseits dieser Abspann. Also wenn der Film zu Ende ist, guckt nochmal weiter, weil da werdet ihr nochmal in die Köpfe von verschiedenen anderen Lebewesen schauen können. Einmal ein Busfahrer, eine Lehrerin, eine Katze, ein Hund, einen Emo irgendwie Jugendlichen. Super spannend auch nochmal. Also das spiegelt dann nochmal wieder, dass das, was in diesen Emotionen im Kopf abgeht, dann in allen von uns hin eine Rolle spielt. Und es gibt einen Kurzfilm auch noch, auch bei Disney Plus. Also der Film ist ja jetzt aktuell bei Disney Plus abzurufen. Es gibt einen Kurzfilm auch. Da geht es genau um diesen Teenager, den du besprochen hast, der da beim Eishockey getroffen wird. Und der kommt so nach Hause und will Riley so abholen. Und die Eltern gehen erstmal steil und sagen, was, ist das ein Date? Ist das ein Date? Der Film heißt auch Erstes Date. Ist ein Kurzfilm, 3 Minuten oder so. Super lustig. Und da seht ihr auch nochmal, wie die Eltern da reagieren. Ansonsten freue ich mich total auf den Sommer, weil da wird es einen zweiten Teil geben, der ist angekündigt und der wird höchstwahrscheinlich die Pubertät dann zum Thema haben.
Der schon angeteasert wurde am Ende von Teil 1.
Ah ja, genau. Ja, quasi wurde da die...
Das genau, gelegt, also mit, ne, dem, die, mit dem großen roten Knopf.
Ja.
Perfekt. Also,
hervorragender Film, den kann man auch mehrmals schauen, da ist immer was zu entdecken aus meiner Sicht. Den kann man auch mit ein paar Jahren Abstand immer noch mal schauen, also wie ich das jetzt gemacht habe. Und ja, schreibt uns gern, was ihr davon haltet und was vielleicht hier ungesagt geblieben ist von uns. Das können wir dann in der nächsten Folge nochmal mit aufnehmen. Christian, was möchtest du noch sagen, um gut aus dieser Folge rauszugehen?
Eigentlich nur eine Sache, und zwar das, was du gerade gesagt hast, und zwar schaut euch den Abspann bis zum Ende an. Das gilt im Übrigen für jeden Disney-Film, weil Disney dafür bekannt ist, im Abspann nochmal so 1, 2, 3 kleine Geschenke zu verpacken. Das heißt, ist einer der größten Fehler, den ganz viele Disney-Filmschauer machen, dass sie sofort beim Abspann ausschalten, aber das ist etwas, was man machen sollte. Ansonsten nicht nur, genau, ein wunderbarer Film, eine wunderbare emotionale Reise, auf die uns der Film mitnimmt. Und genau, somit bleibt von meiner Seite eigentlich gar nichts zu sagen, bis auf danke fürs Zuhören, danke an dich, Andi, und wir freuen uns dann auf die nächste Folge und natürlich auf den zweiten Teil Alles steht Kopf.
Ja, super cool. Danke dir auch und bis ganz bald.
Bis bald. Servus.